Hat die CDU eine Führungskrise? Nach der Rücktrittsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Vorsitzende hat die Partei eine zum Teil auch heftig geführte Personaldebatte über ihre Nachfolge bekommen. Das kann man als Führungskrise werten, wie das eine ganze Reihe von Journalisten prompt getan haben. Man muss es aber nicht. Es gibt Parteien, die Sach- und Personalfragen offen und transparent austragen. Dies ist aber nicht die CDU-Tradition. Dort führt gern der oder die Rudelsführerin du jour in verräucherten Hinterzimmern ausgekungelt, nachdem er oder sie alle Konkurrenten erfolgreich weggebissen hat. Auch die scheinbar so verträgliche Angela Merkel ist auf diese Weise zum Parteivorsitz gekommen. Nachdem sie ihren Vorgänger Wolfgang Schäuble hinterrücks abgestochen hatte, als er sich in einer problematischen Situation befand und somit abgelenkt war, hat sie alle anderen CDU-Alpha-Männchen nach und nach vom Hof gejagt. Frei nach der Highlander-Devise, am Ende kann es nur einen geben. Merkels Nachfolgerin AKK wurde dagegen in einem relativ offenen Verfahren gewählt. Beim Bundesparteitag am 7. Dezember 2018 in Hamburg setzte sich Kramp-Karrenbauer in der Stichwahl mit der absoluten Mehrheit von 517 der 999 abgegebenen Stimmen gegen Friedrich Merz durch, der 482 Stimmen bekam. Bereits im ersten Wahlgang hatte sie mit 450 Stimmen vor Merz und Jens Spahn mit 157 Stimmen in Führung gelegen. Wenn ich zynisch wäre, was glücklicherweise nicht der Fall ist, könnte ich an dieser Stelle fast vermuten, dass schon allein in der Modernität ihrer Wahl der Grundstein zu AKKs Scheitern gelegt worden ist. Leichen pflasterten eben nicht ihren Weg. Der wohlige Geruch von Zigarrenrauch aus dem Hinterzimmer fehlte auffällig. Das konnte nicht gut gehen. Allerdings unterliefen Kramp-Karrenbauer auch etliche Fehler, wie der Privatdetektiv Sam Spade in einem etwas anderen Kontext sagte. Sie waren für sich genommen nicht sehr schwerwiegend, aber schaut nur, wie viele es waren. Einiges kann man durchaus als peinliche Petitessen einordnen, etwa der unpassende Gender-Witz über öffentliche Toiletten. Andere waren gravierender. AKK sagte, als sie zur Parteivorsitzenden gewählt wurde, sie würde kein Regierungsamt anstreben, sondern wollte ihre ganze Kraft in den Dienst der Partei stellen. Klingt gut. Kurze Zeit später wurde sie dann doch Verteidigungsministerin. Und ja, ich habe schon verstanden, dass Ursula von der Leyen unverhofft nach Brüssel musste. Trotzdem, gab es denn keine andere Person, die man mit diesem Amt betrauen konnte? Ist die Personaldecke der Union so dünn? Und sollte man als Politikerin nicht doch zu seinem oder ihrem gegebenen Wort stehen? Bis vor kurzem gab es drei ernstzunehmende Kandidaten für die AKK-Nachfolger: Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn. Inzwischen hat auch Norbert Röttgen seinen Hut in den Ring geworfen. Muttis Klügste, wie er früher oft benannt wurde. Spahn soll nach ersten Meldungen auf seine Kandidatur verzichtet haben. Insofern gibt es doch wieder nur drei. Da derartige Dinge veränderbar sind, man stelle sich vor, Politiker ändern ihre Meinungen, werde ich ihn im Folgenden weiterhin als möglichen Kandidaten behandeln. Der nächste CDU-Vorsitzende wird als präsumtiver CDU-CSU-Kanzlerkandidat gehandelt, auch wenn die CSU nicht müde wird, daran zu erinnern, dass sie nach Altväter Sitte da auch ein Wörtchen mitzureden hätte. Insofern ist es vielleicht nicht ganz uninteressant, hier ein bisschen zu gucken, wer der Schönste im ganzen Land ist, auch wenn alle drei oder vier oder wie viel auch immer Kandidaten scheinbar aus Nordrhein-Westfalen kommen. Merz und Spahn waren auch bei der letzten Kür dabei. Insofern sind sie schon hinsichtlich ihrer Vorsitzendenqualitäten und Qualifikationen leidlich gut bekannt. Merz ist stockkonservativ. Er wäre also bestens geeignet, um all jene zu bedienen, die die Union aus der politischen Mitte wieder nach rechts verschieben wollen. Unbeschadet dessen, dass diese Leute selbst meist sagen, sie wollten die Sozialdemokratisierung der CDU beenden und wieder in die Mitte zurückkehren. Merz ist auch ein Taktiker. Fast alles, was er tut, ist taktisch bedingt. Umso befremdlicher, dass er sich oft taktisch ungeschickt verhält. Übung macht dann wohl doch nicht immer den Meister. Aus Jens Spahn wird man nicht so leicht klug. Er versucht es mit einer konservativen Politik, gespickt mit gelegentlichen, modernistischen oder postmodernen Einsprengseln. Wie ernst das alles gemeint ist, ist bei ihm nicht immer so klar. Spahn hat auch ein anderes Problem. Er versteht sich als Katholik oder sagt jedenfalls, dass er sich so versteht, obwohl er schwul ist. Auf die möglicherweise noch nicht vorhandene Bereitschaft der CDU-Wählerinnen, einen schwulen Bundeskanzler zu wählen, muss ich hier vermutlich nicht eingehen. Allerdings lehnt die katholische Kirche nach wie vor männliche Homosexualität ab. Beim Begriff der Homosexualität unterscheidet die kirchliche Lehre zwischen der Neigung zu gleichgeschlechtlichen Partnern und daraus resultierenden Handlungen. Eine homosexuelle Neigung gilt als objektiv ungeordnet, weil sie zwar in sich nicht sündhaft sei, aber eine mehr oder weniger starke Tendenz, die auf ein sittlich betrachtet schlechtes Verhalten ausgerichtet ist, begründe. Homosexuelle Handlungen dagegen werden als moralische Unordnung betrachtet, die der schöpferischen Weisheit Gottes entgegenstehen und dem Naturrecht widersprechen, weil sie die Weitergabe des Lebens beim Geschlechtsakt ausgeschlossen bleibt. Insofern hat Spahn im günstigsten Fall eine kleine kognitive Dissonanz im Hinblick auf seine Selbsteinordnung. Es fällt schwer, etwas über Armin Laschet zu sagen. Er ist geradezu idealtypisch der Mann ohne Eigenschaften. Im Aussehen hausbacken, im Auftritt moderat. Politisch ist er so extrem mittig, dass es fast nicht mehr mittig ist. Er hat so ziemlich alle politischen und Parteiämter inne gehabt, die man haben kann, wirkt aber überhaupt nicht ehrgeizig. So jemand wie Laschet ist der perfekte Kompromisskandidat, und wenn die CDU tatsächlich eine Führungskrise haben sollte, könnte man sich sicher Dümmeres tun, als ihn als Moderator der Streithähne einzusetzen. Was man von Laschet allerdings niemals erwarten darf, ist so etwas wie eine politische Vision. Selbst eine konservative politische Vision liegt außerhalb seine Reichweite, dazu ist er viel zu lapschig. Womit wir am Ende bei Norbert Röttgen angekommen wären. Röttgen ist intelligent, gebildet und kultiviert, womit ich nicht sagen will, dass alle anderen in der Partei dumm, ignorant und rüpelhaft wären, aber irgendwie geben sich die meisten CDU-Granden Mühe, nicht übermäßig zivilisiert zu wirken. Ich vermute jetzt ganz einfach mal, dass es für dieses sich diskret bedeckt halten irgendwelche pragmatischen Gründe gibt. Jedenfalls fällt auf, dass Angela Merkel in der Öffentlichkeit nie wie die promovierte Naturwissenschaftlerin wirkt, die sie tatsächlich ist, sondern eher wie eine einfach gestrickte Hausfrau vom Lande. Wer eine solche Tarnkappe 30 Jahre lang trägt, wird dafür Gründe haben. Aus seiner kritischen Einstellung zur Atomkraft machte Röttgen keinen Hehl, auch dann nicht in einer Zeit, als die CDU ganz überwiegend atomkraftaffin war. Als zuständiger Minister für Reaktorsicherheit löste er im Februar 2010 in der Partei eine Kontroverse aus mit seiner Aussage, diese müsse sich gut überlegen, ob sie gerade die Kernenergie zu einem Alleinstellungsmerkmal machen will. Der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Steffen Mappus forderte Röttgen deswegen im Mai 2010 sogar zum Rücktritt auf. Dass Mappus, der für Stuttgart 21 maßgeblich verantwortlich war, sich gegen Röttgen aussprach, macht Röttgen für mich persönlich noch ein Stückchen sympathischer. Nach der ursprünglichen Planung sollte die Wahl des AKK-Nachfolgers im Sommer erfolgen, auch wenn der Sonderparteitag wegen des Wahlergebnisses von Hamburg jetzt auf den April vorgezogen werden musste. Sie selbst will den Auswahlprozess moderieren. Ich kann eigentlich keine Führungskrise sehen. Man hat schon jetzt eine halbwegs breite Auswahl an Kandidaten, vielleicht kommen mit der Zeit noch weitere hinzu, und einen übersichtlichen Zeitfahrplan. Eigentlich sind das günstige Voraussetzungen für eine kluge Personalentscheidung.